SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Gesine Zukrowski, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, vielseitige, viel beschäftigte Schauspielerin, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, freue mich, dass ich da sein darf.
Ich habe Ihren Nachnamen unfallfrei ausgesprochen.
Ja, ich
ist
gratuliere,
Ihnen das aufgefallen?
Dankeschön, ja.
In wie vielen Variationen hören Sie bis heute Zukrowski?
Ja, in unzähligen. Schön ist auch immer, wenn ich an der Hotelrezeption schon gleich, weil ich weiß, wenn ich Zukrowski sage, der Reflex ist, das mit Z zu schreiben, sage ich eigentlich immer, wie so, als wäre das mein Name Zukrowski mit C. Aha. Und trotzdem, also obwohl man es dazu sagt, wird es erstmal bei Z gesucht.
Okay. Was hat Klaus Kleber aus Ihrem schönen Namen gemacht?
Ja, da bin ich extra vorne, also das war eine Verleihung und eine Preisverleihung und er musste mich ansagen und ich dachte so, naja, dass ihm das nicht passiert, ne, bin ich nochmal extra hin, Herr Kleber, bitte, Sie wissen, dass ich Zukrowski ausgesprochen habe. Aha. Ja, gut, dass Sie es nochmal sagen. Und dann sagte er mich an mit Gesinde Zukrowski. Ja, war auch sehr
schön. Das heißt, er hat sich so auf den Nachnamen konzentriert, dass er den Vornamen vollkommen an die Wand geklatscht hat.
Ja. Ich weiß noch, Uli Mattes saß neben mir und sagte, jetzt würde ich nicht mehr auf die Bühne gehen. Aber ich bin souverän drüber hinweggegangen natürlich.
Okay, und ihm war es natürlich dann
das weiß ich
ein
nicht.
Bisschen peinlich.
Ich weiß es nicht, wir haben danach nicht nochmal drüber gesprochen.
Okay. Ansonsten, was die letzten inzwischen fast knapp 2 Jahre angeht, wie gut und wie passabel sind Sie durch Corona gekommen?
Also in meinem engsten Familienkreis sind wir passabel durch die Krise gekommen, weil es sich Gott sei Dank in meinem Umfeld, also in meinem direkten familiären Umfeld niemand angesteckt hat, niemand dran verstorben ist. Im weiteren Kreis dann schon, also im Freundeskreis habe ich das schon mitbekommen. Und ich habe auch persönlich in meinem Beruf Glück gehabt, dass relativ schnell ja wieder gedreht werden konnte. Das heißt, also ich bin eine, die ganz gut eigentlich durchgekommen ist durch
ja,
die Krise.
Mhm. Obwohl Theateraufführungen ja so lange nicht stattgefunden haben und auch zumindest die Drehs am Anfang ja dann deutlich reduziert waren.
Ja, na, ich stand tatsächlich im März, also Ende März, standen wir 2 Wochen vor der Premiere, also als der erste Lockdown kam.
2020.
Genau, mhm. und mit Jürgen Flimm, wir sollten spielen am St. Pauli Theater. Also diese Aufführung, wir hatten schon 6 Wochen geprobt, es war sozusagen eigentlich fertig und wir wollten nur noch auf die Bühne und Endproben und die hat bis heute nicht stattgefunden. Keine Ahnung, ob es je stattfinden wird. Und wenn ich jetzt nur Theater gehabt hätte, wäre das sehr, sehr bitter gewesen.
Haben Sie finanzielle Ausgleichszahlungen gekriegt, wenn ich fragen darf?
Na, ich persönlich nicht. Ich hatte das Glück, dass ich Arbeitslosengeld 1 bekommen habe. Aber das haben ja die wenigsten. Ne? Also da hatte ich wirklich richtig, richtig Glück.
Warum die wenigsten?
Naja, du musst ja als freie Schauspielerin, musst du ja eben auf diese Mindesttage kommen. Und das ist sehr, sehr schwer, wenn du nicht fest am Theater bist oder in der Serie auf Langstrecke die Tage zusammenzukriegen. Das ist dann schon immer wirklich schwer.
Das heißt, Leute machen sich auch falsche Vorstellungen. Die gucken sich eine Tagesgage an, multiplizieren es mit 365 und denken, wow.
Das wäre ja schön. Ja. Naja, genau. Ja, es gibt sowieso sehr falsche Vorstellungen, weil es natürlich so ist. Genau, wir müssen sehr lange von leben und unser Brutto ist sehr hoch, unser Netto, was rauskommt, sehr gering, weil wir natürlich noch 10% an die Agentur. Wir haben sehr viele Ausgaben, die Leute nicht mitberechnen. Also es bleibt nicht viel übrig. Deswegen, also reich werden damit wirklich nur eine Handvoll Menschen.
Weil wir vorhin über Corona gesprochen haben, darf ich Sie fragen, ob Sie geimpft sind?
Selbstverständlich bin ich geimpft und ich freue mich auf meine Boosterimpfung. Die darf ich ab dem 2. Dezember darf ich mich boosterimpfen lassen. Das habe auch schon einen Termin.
Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, wie Sie durch Corona gekommen sind und gesagt, es hat halbwegs im engsten Familienkreis funktioniert mit einer Einschränkung, denke ich. Zumindest mittelbar hat das mit Corona zu tun, der Tod Ihres Vaters im Januar.
Genau, also tatsächlich, mein Vater ist Anfang Januar gestorben an Leukämie. Das hatte jetzt auf den ersten Blick natürlich nichts mit Corona zu tun, aber sehr traumatisch war für unsere ganze Familie, dass er eigentlich genau vor einem Jahr, er hatte Leukämie, eben so eine Altersleukämie und sein Zustand wurde von einem auf den anderen Tag, kann man sagen, sehr, sehr akut und er brauchte eine lebensrettende Chemobehandlung, die nur stationär durchgeführt werden konnte. Und er hat genau vor einem Jahr kein Bett in der Charité bekommen dafür. Und das ging ihm so schlecht zu Hause, dass wir wirklich nicht wussten, also morgens, ob er abends noch am Leben ist. Und er hat keine Luft bekommen. Er hatte, also das war auch alles aus dem Nichts, sage ich mal. Wenn man die Krankheit schon länger hat, dann hat man vielleicht ein Sauerstoffgerät zu Hause. Und er saß dann wirklich immer so am Fenster, um irgendwie Sauerstoff zu bekommen und hat ja. eben kein Bett bekommen. Und ich habe wirklich, kann man sich ja vorstellen, alles versucht da. Ich habe also wirklich, also alle Tricks versucht anzuwenden, ihn irgendwie auf die Station zu bekommen. Mhm. Aber dass man das in der heutigen Zeit, habe ich immer gedacht, wir sind ja nicht im Krieg, dass man das erlebt, dass man dann in so einer Situation kein Bett bekommt, das war wirklich traumatisch.
Also vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade erzählt haben, es gab ja auch schon in der ersten Welle oder infolge der ersten Welle Zehntausende von Operationen, auch Krebsoperationen, die verschoben werden mussten, weil man entweder Betten freigehalten hat oder die Intensivstationen belegt waren.
Na, oder wie im Fall eben von meinem Vater war es halt so, dass die Ärzte von der Station abgezogen wurden, also 10 Betten weniger waren, die eigentlich da waren, und die Ärzte waren halt auf der Corona-Station. Und als ich dann nach einer Woche wirklich, weil die haben immer gesagt, naja, dann muss er über die Rettung rein, anders geht's nicht, das hätte er aber nicht überlebt, das wäre viel zu anstrengend gewesen, so. Und da haben wir immer gesagt, das können Sie doch nicht machen, Sie können doch nicht, Sie wissen es, er muss sowieso dann auf Ihre Station, ersparen Sie dem Mann doch bitte, dass er sich noch gefährdet auf der Rettung, sich auch noch den Virus da zu holen. Ja. Und naja, nach einer Woche hat es dann aber wirklich nur mit viel Trara geklappt und dann wurden nochmal wieder 2 Ärzte zurückgeholt, um ihn da irgendwie reinzuschieben, ja. mit Hängen und Würgen.
Ne? Wobei die Folge war dann schon, dass er sehr schnell verstorben ist.
Es war sehr akut, aber er hat auch eine Woche später mit der Therapie erst angefangen. Es gibt einfach Krankheiten, das muss man einfach ganz klar sagen, da zählt jeder Tag.
Ja? Das heißt, aus Ihrer Sicht auch Impfverweigerer oder Impfskeptiker sollten solche Dinge, wie sie gerade geschildert wurden, in ihre Überlegungen mit einbeziehen?
Ja, unbedingt. Also wir sollten schon nicht nur über unser eigenes Wohl nachdenken, sondern auch darüber, was das für Folgen hat. Und gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür.
Macht Ihnen das Sorge, dass diese Solidarität innerhalb der Gesellschaft ganz offenkundig doch sehr bröckelt?
Das macht mir nicht Sorge, das macht mich sehr verzweifelt, ehrlich gesagt. Also ich finde das jeden Tag schwerer, das auszuhalten. Denn man muss ja sagen, letztes Jahr, also genau als wir in dieser Situation waren, gab es keine Impfung. Und wir haben jeden Tag gebetet, dass so schnell wie möglich es diese Möglichkeit gibt. Ich sag mal, wenn mein Vater heute noch am Leben wäre, würde er in seinem Berliner Jargon sagen, es sind alles Bekloppte. Dem kann ich nichts hinzufügen.
Ja, ein Irrsinn eigentlich.
Ein Irrsinn,
ja. Im Frühjahr hat es Neiddiskussionen darüber gegeben, wer als erstes geimpft werden darf.
Ja.
Und heute liegt der Impfstoff rum. Und
ja, also das Einzige, was ich verstehen kann, es gibt Menschen, die grundsätzlich vielleicht ihr Leben lang schon wirklich Angst vor Impfungen haben und sich auch mit nichts anderem je geimpft haben. Und das kann sich für jemanden, der so empfindet, nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Aber jemand, der andere Impfungen wie nichts Gutes in sich, ohne Angst zu haben vor Nebenwirkungen, reingefahren hat und jetzt anfängt, ein Theater zu machen, habe ich kein Verständnis für.
Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen? Das ist der Gesine Zukrowski fast possierlich klingende Titel eines literarisch-musikalischen Abends, bei dem es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland geht. Korrekt, alles
korrekt,
so
ja,
zusammengefasst?
Sehr schön,
im
sehr schön.
Im Wesentlichen?
Staune, ja,
okay.
Genau.
Ihre Rolle dabei?
Ja, also wir haben uns konzentriert an diesem Abend auf die Erzählungen von Fritz Kortner und Elisabeth Bergner. Und ich lese die Texte von Elisabeth Bergner. Das sind eben Erinnerungen, wie sie Schauspielerin wurde und wie es zur Flucht kam, so in den Jahren, Anfang der 30er Jahre dann.
Begann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, als eine Art Stummfilmstar noch.
Ein großer, genau, ja. großer Star, aber vor allem ja ein Theaterstar. Also sie war eine ganz gefeierte Bühnenschauspielerin, die auch Filme gedreht hat. Aha. Große mit dem Dr. Paul Zinner. Und die beiden sind dann nach London ausgewandert.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und absehbar war, dass es für
1933
jüdische dann, Künstler keine Zukunft mehr gibt.
Ja, sie wurde gewarnt. Also sie wurde erst mal von Hans Otto gewarnt und dann einen großen Schauspieler dieser Zeit, der Kommunist war und ein Jahr nach ihrer Flucht von der NSDAP zu Tode gefoltert wurde in einem Verhör. Und Werner Kraus, mit dem sie dann auf der Bühne stand, der hat sie dann auch eindringlich gewarnt, das Land zu verlassen. Und Fritz Kortner, der von Christian Brückner gelesen wird, hat, als Hitler Reichskanzler wurde, das Land verlassen.
Ja, die hatten, glaube ich, insofern ähnliche Biografien. Beide vor den Nazis geflohen, beide erst nach England, dann in die USA. Und beide sind irgendwann auch zurückgekommen.
Zurückgekommen, ja. Genau. Und haben dann, ja, haben natürlich dann auch darüber berichtet.
Wie war das dann bei Frau Bergner? Konnte die dann ihren Frieden machen mit diesem Deutschland, aus dem sie erst geflohen war? Wie schätzen Sie das ein?
Also sie hat ja immer wieder hier dann auch noch Theater gespielt, aber sie ist nie zurückgezogen. Also sie hat immer in London dann gelebt, da war ihr Lebensmittelpunkt.
Ja. Diese Texte, sind das literarische Texte? Was ist das Besondere daran?
Na, das ist eher so wie so Tagebuchform. Also es ist sehr schön, weil es sehr privat ist und wirklich einen zwischenzeitlich auch witzigen Einblick gibt in die Zeit und eben in das Theaterleben, wie das eben damals so war.
Wie sah das Privatleben dieser Frau aus?
Ja, sie war eben Bühnenbegeisterte, ne? Also Theaterbegeisterte, das war ihr Leben und sie hat alles dran gesetzt, da dieses Leben zu leben. Und ja. Sie war natürlich dadurch, dass sie so gefeiert war und wie im Rausch jahrelang gespielt hat, war sie natürlich auch privilegiert, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also das ist jetzt kein normaler, typischer Lebensweg einer Schauspielerin in dieser Zeit, sondern das ist, weil sie war wirklich eine Ikone, ne?
Wie haben Sie das Publikum, Sie haben jetzt einige Vorstellungen schon gemacht, wie haben Sie das Publikum wahrgenommen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch in Deutschland immer wieder Diskussionen darüber gibt, ob Antisemitismus nicht nur ein Thema ist, sondern verstärkt auch ein Thema werden wird?
Na, ich gehe davon aus, dass die Menschen, die zu uns ins Theater kommen, jetzt nicht antisemitisch unterwegs sind, sondern sich eben für jüdische Kultur interessieren. Und wir sind ja nicht nur wir beiden Sprecher, sondern wir stehen ja da zusammen mit dem Jewish Chamber Orchestra und dem Solo-Cellisten Wenzin Yang. Dirigiert wird das von Daniel Großmann und das sind natürlich auch ganz hervorragende Musiker. Und Musik, das weiß man ja, trägt natürlich auch nochmal eine ganz andere Emotion in den Abend. Und die Komponisten, die gespielt werden, sind auch jüdische Komponisten, von denen ich zum Beispiel ein paar wie Leo Weiner gar nicht kannte. Und also die Musik geht so unter die Haut. Ich kann sagen, es ist ein super ein witziger Abend, aber eben auch ein super emotionaler Abend. Und entsprechend ist es, das ist sehr berührend und es ist, man ist mit dem Publikum einfach gemeinsam auf dieser Reise und es ist, jeder Abend ist wunderschön.
Gesine Zukrowski, Schauspielerin aus Berlin, vielseitig, viel beschäftigt, wobei unter den einschränkenden Bedingungen von Corona, glaube ich, jetzt so viele Drehs in den letzten Monaten bei Ihnen auch nicht waren, oder?
Doch, tatsächlich ist es so, dass die Filmproduktionen sehr, sehr gute Hygienekonzepte haben und dadurch viel gedreht werden konnte. Ehrlich gesagt habe ich in dem letzten Jahr so viel gedreht wie lange nicht. Also tatsächlich ist das so. Es wird gerade sehr, sehr viel gedreht. Deswegen, also die Kollegen, die drehen können, da ist alles wunderbar. Die nur auf Bühne angewiesen waren, da war es wirklich schwierig.
Mhm. Ja. Ihre herausragende Rolle der letzten Monate war welche?
Der letzten Monate. Ich habe mit Roland Suso Richter für die ARD einen Krimi-Zweiteiler gedreht. Mordach heißt der. Ich weiß nicht, wann der jetzt, wahrscheinlich im Frühjahr wird der kommen. Da bin ich nächste Woche nochmal beim Nachsynchron. Das war ein sehr spannender Dreh.
Wen spielen Sie da?
Da spiele ich eine BKA-Chefin, die auch so ein bisschen mit verwickelt ist in einem Fall.
Okay. Eine Rolle, die großer Vorbereitung bedarf oder macht man sowas mit links?
Na, mit links macht man, glaube ich, gar nichts. Das ist natürlich Vorbereitung. Roland Suso Richter dreht so, dass er nicht probt. Das heißt, da ist man besonders gut vorbereitet, weil wenn man direkt reinspringen muss, also hat wie so ein Improvisationscharakter, weil auch die Kameraleute wissen dann nicht, was passiert jetzt. Das ist unglaublich aufregend. Also ich bin natürlich seit 30 Jahren dabei und mich stresst eigentlich wenig. Aber da hatte ich dann echt immer so meine Schweißringe, wenn wir die ersten Takes gedreht haben, weil es wirklich sehr aufregend und spannend war.
Ist Richter so ein akribischer Regisseur? Oder lässt er den Schauspielern auch die Freiheit?
Große Freiheit. Das macht wahnsinnigen Spaß, ja. Mhm.
Ja, da haben Sie vermutlich im Lauf dieser, wenn Sie die Zahl genannt haben, 30 Jahre, die komplette Palette erlebt, von denen, die genau wissen, wie die Szene, und dann wird sie möglicherweise 35 Mal wiederholt, und die anderen, die sagen, komm, macht einfach.
Ja, das ist natürlich, mir ist wirklich das Liebste, wenn wir erstmal selber kreativ sein dürfen und der Regisseur erstmal guckt, was wird mir angeboten und dass man sich daran irgendwie lang arbeitet. Aber natürlich ist es auch eine Herausforderung, wenn jemand einen super konkreten Plan schon hat, dass man versucht, dem dann gerecht zu werden.
Ja.
Also und sich so aufeinander zubewegt. So. Ja. Aber ja, das ist halt, da ist jeder anders tatsächlich.
Das gilt vermutlich auch für die Schauspielkollegen, die mit Ihnen dann vor der Kamera stehen, oder auch wenn es jetzt nicht die Kamera war, sondern die Theaterbühne, jemand wie Christian Brückner, mit dem zusammen Sie dieses Projekt 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland jetzt auf die Bühne gebracht haben.
Ja, na Christian Brückner, das ist natürlich ein Traum, mit ihm zu arbeiten, weil er so ein alter Hase ist, also dem man wirklich gar nichts vormachen kann, der wirklich sehr, sehr viel weiß und kann, und das ist natürlich ein Fest.
Also das ist der Synchronsprecher, der ja untrennbar mit dem Namen Robert De Niro verbunden ist, und jeder Taxifahrer in Deutschland, der Brückner hinten sitzen hat, denkt, wenn der zum Zahlen kommt, er sei in Hollywood.
Richtig, mir geht das auch die ganze Zeit so.
Ja. Ja. Aber ein rundum schönes Zusammenarbeiten.
Ein herrliches Zusammenarbeiten. Ja, das ist natürlich schön, wenn man so auf Tour ist, wenn man sich so gut versteht, wie wir das tun. Das ist sehr, sehr angenehm.
Ja. Ist es eigentlich immer noch so in der Filmbranche, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer?
Es ist in allen Branchen immer noch so. Und auch in der Filmbranche, muss man einfach mal sagen. Und ja, das hat auch immer noch was mit der Wertigkeit von uns Frauen zu tun, finde ich.
Ja.
Es geht einfach nicht, dass Frauen, einfach weil sie Frauen sind, weniger verdienen.
Das heißt, sie verdienen, wenn sie eine Hauptrolle spielen, per se weniger als ihr männlicher Kollege?
Per se verdiene ich weniger. Ja, das ist so.
Können Sie nachverhandeln?
Also die Verhandlung macht ja meine Agentur.
Mhm.
Und sagen wir mal so, bei uns SchauspielerInnen ist es halt so, dass wir, nee, bei uns SchauspielerInnen muss man ja ganz klar sagen, weil bei den Schauspielern ist es ja anders, ist es schon so, dass man da, glaube ich, grundsätzlich das schwerer hat, was zu verändern, weil es ja immer noch so eine subjektive Empfindung davon gibt, was man wert ist mit dem Bekanntheitsgrad,
ja,
mit wie viel Quote man hat und so weiter. Also die Diskussion ist ein bisschen schwieriger noch als in so tarifgebundenen Berufen, wo es darum nicht geht.
Wollte gerade fragen, also wie bemisst man dann auch,
genau,
gagentechnisch Qualität, Popularität eines Schauspielers oder einer Schauspielerin?
Ja, also ich denke, es ist an der Zeit, also praktisch von jetzt, von heute, gestern an, das grundsätzlich zu überdenken und dieses Thema eben mitzuverhandeln.
Kommt bei Frauen oder bei Schauspielerinnen irgendwann noch ein ganz anderer Punkt dazu, dass die Rollen jenseits der 50 seltener werden? Die Angebote auch?
Also ja, also ich würde es jetzt gar nicht so vermischen. Das sind zwei Probleme. Einmal ist es sowieso brutal, dass wir ja weniger ansparen konnten, weil wir sowieso immer, wenn wir die gleiche Arbeit gemacht haben, bis zu der Hälfte nur verdient haben. Und dann ist es on top noch so, dass wir eigentlich ab 40 sehr viel weniger Angebote haben, weil ja, nach wie vor ist es so, es gibt weniger Rollen. Und leider ist es auch so, die Rollen, die es dann gibt, selbst Rollen, die geschrieben sind für mit 40-Jährige, werden mit 30-Jährigen besetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr hart. Also ab 50 habe ich jetzt das Gefühl, es ist immer noch so, wir verschwinden langsam in den Protagonistinnenrollen. Aber grundsätzlich machen sich wieder andere Fächer auf sozusagen, wo wir wieder ein bisschen mitspielen können. Aber insgesamt ist es nicht sehr gerecht, gar nicht gerecht.
Vor ein paar Jahren ist die MeToo-Bewegung groß geworden und möglicherweise gibt es dieses Problem in Deutschland gar nicht mehr.
Natürlich gibt es das noch. Das hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Also.
Gibt es das noch in der Hardcore-Variante wie früher oder hat sich da nicht doch das ein oder andere geändert? Was denken Sie?
Also es hat sich das ein oder andere geändert. Und zwar gibt es jetzt Beauftragte, die an Filmsets sind, in Filmproduktionen sitzen. Auch an Theatern gibt es das,
ja,
die man ansprechen kann. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt. wenn man entweder Opfer von sexueller Belästigung geworden ist oder von Machtmissbrauch oder ob, wenn man das beobachtet hat. Und es ist auch so, dass man entweder schriftlich oder auch beim Warm-up, also so bevor man anfängt als Team zu arbeiten, wird man bei fast jeder Produktion mittlerweile auch darauf hingewiesen, dass es diese Person gibt und dass es erwünscht ist, das auch zu berichten. So, es gibt aber ein Riesenproblem. Das Riesenproblem, also in der Filmbranche, da habe ich es jetzt mehrfach schon erlebt, also in den letzten Monaten, in denen ich ja mehrfach gedreht habe, kam es zu Übergriffen. Und trotzdem es eben eine Beauftragte gibt, ist es so, dass keiner Interesse daran hat, dass man mittendrin einen Film abbricht, die Dreharbeiten abbricht. So, das heißt, was macht man denn da? Das heißt, also meistens betrifft es junge Frauen, Anfängerinnen oder Frauen in Positionen, die Angst haben, ihren Job nach wie vor zu verlieren. Und deswegen wird viel eben nicht weiter berichtet, beziehungsweise es gibt keine Konsequenzen und keiner weiß so richtig, was passiert denn dann, wenn ich das weitergebe. Und keiner möchte verantwortlich dafür sein, dass die ganzen Leute dann ihre Arbeit verlieren. Das ist das Problem. Und
wer ist da übergriffig geworden, wenn ich fragen darf?
Übergriffe gibt es aktuell, gibt es aus allen Positionen
Regisseure,
heraus.
Regisseure, Schauspieler.
Aus allen Positionen heraus findet so etwas statt. Ne? Also so, ich werde das jetzt nicht konkretisieren, aber ich kann nur sagen, es findet statt, wo Männer und Frauen am Set sind. Mehrheitlich sind es eben Männer. Es gibt Übergriffe auf Frauen, eben in schwächeren Positionen. Und das findet statt. Und ich glaube, um wirklich was zu verändern, muss genau das geklärt werden. Was passiert, wenn es zu einem Übergriff kam? Ich das melde. Was haben wir dann für eine Situation? Ansonsten wird es weiter so gehen.
Sie selbst haben mal in einem Interview eine Geschichte erzählt, die Ihnen passiert ist. Mhm. Ein Produzent, der Sie bedrängt hat, massiv bedrängt hat, den Sie abgewehrt haben, der dann Ihrer Agentur mitgeteilt hat, die bringt keinen Fuß mehr auf den Boden.
Genau.
Ich vermute, den Namen des Produzenten wollen Sie eher
nicht
nennen.
Nein, das ist ja Quatsch. Also da jetzt mit dem Namen zu kommen, das ist dann, da, auch da gibt es dann Aussage gegen Aussage. Das ist ja auch das Problem. Dann ist das Rufmord, dann hat man da
Ziehe, Wedel,
so.
Tempel.
Also das ist eben auch einer der Gründe, weswegen natürlich viele weiterhin damit durchkommen. In meinem Fall war das tatsächlich so, dass dieser Produzent für diese Filmproduktion dafür gesorgt hat, dass ich bei dieser Filmproduktion dann nicht mehr gedreht habe. Das, diese Macht haben diese Leute ja.
Ist das ein Problem, das hauptsächlich beim Film existiert oder gibt es das in
das
ähnlicher Form auch
das
beim Theater?
Überall. Das gibt es überall. Es gibt es ja auch nicht nur in unserer Branche, das gibt es überall. Überall, wo Männer und Frauen zusammen sind, ist es so, dass mehrheitlich, muss man sagen, mehrheitlich Frauen dem ausgesetzt sind.
Das heißt,
gibt es natürlich in Einzelfällen auch umgekehrt.
Das heißt, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt ganz viel zu tun.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren für die Welthungerhilfe. Mhm. Warum und in welchem Rahmen?
Also bei mir fing das stärker an 2015. Also ich bin ja auch Vorsitzende der Stiftung Projekt Findelbaby, wo ich auch jahrelang, also auch bis heute, für mich einsetze. 2015 hat sich die Situation, also in meiner Wahrnehmung, massiv nochmal verändert. Also die Not der Menschen weltweit wurde immer größer. 2015 war das Jahr, wo viele Menschen ja auch nach Deutschland kamen, wie wir uns erinnern. Und das war aber schon früher abzusehen. Das war nicht erst im Sommer so, sondern schon ein paar Monate vorher warnte das World Food Program davor, dass das passieren wird, weil eben tatsächlich diese Nahrungsmittelunterstützung durch fehlende Zahlungen wegfiel. Das war alles auf Ansage. Und in dieser Situation, wo einfach diese Hungersnot weltweit wieder stärker wurde, war für mich so der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nochmal über Deutschland hinaus aktiv werden. Hier ist eben Not am Mann.
Uganda ist da ein Land geworden, das Sie auch kennengelernt haben oder kennenlernen durften und vermutlich registriert haben, welche wahnwitzigen Gegensätze es gibt zwischen dem Leben in diesem afrikanischen Land und dem letztlich dann doch durch einen großen Wohlstand geprägten Leben in Deutschland.
Ja, wobei man auch da differenzieren muss. Also Uganda ist nicht gleich Uganda. Also die ländlichen Regionen und vor allem diese ländliche Region, in der ich aktiv bin, das ist Karamoja. Das ist oben im Norden in der Grenze zu Kenia. Und diese Region war auch damals schon sehr betroffen schon von der Klimakrise. Ja,
und inwiefern?
Naja, anstatt eine Dürre im Jahr, wie in den Jahren zuvor, gibt es seit Jahren dort drei Dürren im Jahr. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, das wieder aufzuholen. Mhm. So, und das war halt auch der Aspekt, wo ich mich mit irgendwie angesprochen gefühlt habe, weil ich damit auch verantwortlich bin für das, was dort passiert. Ich kann das nicht von mir abkoppeln. Und als ich dort war und überhaupt diese Situation, dass man eben das Wasser nicht, man macht nicht einfach einen Wasserhahn an wie bei uns und dann kommt das schon, sondern man muss eben die Frauen tragen. Traditionell machen es dort eben die Frauen 5 Liter Wasserkanister, tragen sie bis zu 5 Kilometer nach Hause, damit die Kinder was trinken können und sie selber sich irgendwie versorgen können. Und seit ich das dort mitbekommen habe, gehe ich zum Beispiel mit dem Thema Wasser ganz, ganz anders um. Also ich mache seitdem nie wieder morgens einfach den Hahn an und denke nicht drüber nach, sondern tatsächlich zum Beispiel dusche ich nur noch einmal die Woche und mache ansonsten, man kann sich auch so waschen, aber man muss halt nicht das warme Wasser ewig laufen lassen, so, ne?
Man kann sich auch unter die Dusche stellen und das Wasser 1,5 Minuten anlassen.
Richtig,
man kann es aber auch 10 Minuten laufen
lassen.
Genau,
laufen lassen. Und auch ja, das Erhitzen des Wassers ist ja auch wieder ein hoher Energieverbrauch. Jetzt durch die immer akuter werdende Klimakrise ist es jetzt auch hier Thema. Aber bei mir ist es halt durch meine Erfahrung vor 6 Jahren ist es eben schon auch damals Thema gewesen. Ja.
Findelbaby ist, wenn ich das richtig sehe, der Versuch, junge und verzweifelte Mütter zu unterstützen. Was macht Findelbaby?
Das Projekt Findelbaby, also die Macherin, die das Projekt sozusagen ins Leben gerufen haben, Laila Meusig und Heidi Kaiser, haben 1999 die Babyklappe erfunden. Mhm. Und aus diesem Erfinden der Babyklappe ist ein Notruftelefon noch entstanden, weil ja irgendwann klar war, okay, wenn da schon ein Baby in der Klappe liegt, dann muss die Mutter das eventuell irgendwo alleine im Keller auf die Welt gebracht haben. Wie erreichen wir die Frauen? Wie verhindern wir, dass sie irgendwelche Geburtsabenteuer eingehen? Und deswegen gibt es dieses bundesweite Notruftelefon, wo Mütter eben sich Hilfe holen können und Begleitung zur anonymen Geburt. Wobei man sagen muss, dass bei unseren ganzen Fällen in den ganzen Jahren nur 6% der Kinder sozusagen anonym geblieben sind.
Wie viele dieser jungen Mütter haben Sie selbst auch kennengelernt, betreut und begleitet?
Ich habe keine Zahl, aber viele. Und der Erfolg von diesem Projekt ist, dass 60% der Mütter, mit denen wir im Kontakt sind, mit denen wir dann auch nach der Geburt arbeiten, sich dann doch für das Kind entscheiden. Und das ist das, was mich nach wie vor so glücklich macht mit diesem Projekt. Wobei man sagen muss, es gibt seit ein paar Jahren ja das veränderte Gesetz, das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und es gibt seit ein paar Jahren die vertrauliche Geburt. Und Gott sei Dank hat sich die Situation ein bisschen entdramatisiert dadurch.
Und in welchen Fällen ist es dann trotzdem besser, wenn das Kind in eine Pflege- oder Adoptivfamilie kommt?
Erstmal muss man sagen, hat das Kind ein Recht auf seine leiblichen Eltern. Und entsprechend gibt es nur sehr, sehr wenige Situationen, wo dem so ist. Aber wenn natürlich eine Frau zum Beispiel vergewaltigt wurde und mit der Situation nicht klarkommt, also ja, also das muss man sehr, sehr individuell gucken. Leider sind es meistens doch Ausgangssituationen, wo man sagt, es ist eher ein gesellschaftliches Problem. Ja. Wir als Gesellschaft haben eigentlich nicht genug dafür getan, dass sich Mütter stark genug fühlen, ein Kind großzuziehen. Und das ist ja ganz schön traurig eigentlich.
Eine belastende Arbeit auf der einen Seite, aber auch eine mit doch wirklich tollen Erfolgserlebnissen, wenn sie es irgendwie hinkriegen, dass diese Mutter das Kind annimmt und dass das dann hinterher auch funktioniert.
Ja, und ich bin dann wie so, also für die Familien, wo das gut geklappt hat, am Ende bin ich ja dann natürlich auch sowas wie eine Patin. Und wenn ich dann zur Einschulung eingeladen werde und man weiß, okay, ohne unsere Arbeit durch unser Projekt gäbe es das jetzt hier alles nicht. Das ist natürlich sehr berührend und ich war dadurch auch bei vielen, vielen Geburten dabei, habe da die Hand gehalten und auch das, ich kann nur sagen, eine Geburt ist das Wunder des Lebens. Also glücklicher kann man nicht sein, ja.
Sie werden morgen Abend in München wieder auf der Bühne stehen. Jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu 1700 Jahren jüdisches Leben. Ein musikalisch-literarischer Abend, bei dem die sogenannte Volksbühnenbewegung welche Rolle spielt?
Ja, das ist das Schöne. Also die Volksbühnenbewegung hat hier das erste Mal ein Projekt zustande gebracht, sozusagen von allen Volksbühnen Deutschlands zusammen. Die Volksbühnenbewegung gibt es seit 1918. Seit 1924 wurde die Volksbühne hier in Stuttgart gegründet, die Stuttgarter Kulturgemeinschaft. Und es ist einfach ganz fantastisch, dass die sind ganz schön Corona gebeutelt gewesen. Nämlich, ich glaube, wir sind jetzt die erste Produktion, Tradition wieder. Und das ist einfach toll, dass zum ersten Mal alle Volksbühnen zusammen dieses Gemeinschaftsprojekt haben, um die jüdische Kultur zu feiern. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.